Also wir haben aktuell kein Blackout-Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass an Pfingsten, Ostern dieses Jahr irgendein Problem im Netz auftritt, ist sehr, sehr gering. Und damit es auch so bleibt, damit auch in Zukunft kein Problem entsteht, deshalb hat man jetzt diese Regeln aufgestellt. Wenn in diesem Jahr bei meiner Anlage, die ich jetzt neu in Betrieb nehme demnächst, ein IMSIS eingebaut wird, dann ist ab 01.01.2026 diese Regelung für mich in Kraft. Die Regelung sieht ja schlicht und einfach so aus, in den Zeiten, in den Viertelstunden eines Jahres, in denen der Strombörsenpreis negativ war, dürfen die Kilowattstunden, die da ins Netz eingespeist werden, nicht vergütet werden. Und dann kommt der Kompensationsmechanismus zum Tragen. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr über das sprechen, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen ja nicht dahin, dass wir Erzeugungsspitzen abregeln. Wir brauchen vor allem Anreize und Maßnahmen, dass der Strom zwischengespeichert wird.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Der Bundestag und der Bundesrat haben ein ganzes Paket von Gesetzesänderungen beschlossen, das dafür sorgen soll, dass künftig nur noch so viel Strom von erneuerbaren Energienanlagen eingespeist wird, wie der Markt auch abnehmen kann. Insbesondere sollen die Stunden mit negativen Strompreisen reduziert und die Gefahr von Blackouts verringert werden. Die Verbände haben an den neuen Regeln mitgearbeitet und begrüßen sie im Wesentlichen, auch mit der Idee, vielleicht Schlimmeres zu verhindern. Gleichzeitig kursieren im Netz aber auch Bedenken in Bezug auf die Einschränkungen für die Betreiber, die Kosten für die intelligenten Messsysteme, die Bürokratie für die Netzbetreiber und vieles mehr. Wir wollen heute einmal klären, was bedeuten die neuen Regeln genau, wen betreffen sie und welche Auswirkungen werden sie voraussichtlich haben. Und auf Basis der Fakten können wir dann diskutieren, ob die neuen Regeln auch geeignet sind, die Schwierigkeiten am Strommarkt abzuwenden, die Kosten der Energiewende zu mildern und auch die Marktpreise für den Solarstrom zu stabilisieren, denn das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, der für den weiteren Zubau von großer Bedeutung ist. Für dieses Gespräch habe ich mir heute zwei Experten eingeladen. Das sind Ladies First, Sandra Enkert, Nachrichtenchefin beim PV Magazine und für uns immer dicht dran an den neuesten Entwicklungen am Markt, und Thomas Seltmann, Referent für Solartechnik und Speicher beim Bundesverband Solarwirtschaft, der auch im Namen des Verbandes an den neuen Regeln mitgearbeitet hat. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Vielen Dank.
Heute soll es ja um das Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen gehen, kurz gesagt um das Solarspitzengesetz oder Stromspitzengesetz. Und das ist ja nicht ein Gesetz, sondern es setzt sich aus vielen Gesetzesänderungen zusammen, die betreffen das Energiewirtschaftsgesetz ENWG, das Messstellenbetriebsgesetz MSBG, das Erneuerbaren-Energien-Gesetz und auch noch mehrere weitere Verordnungen. Wir werden heute nicht alle Änderungen besprechen können, sondern nur das, was jetzt konkret die Solarbranche betrifft und vor allem die kleineren Anlagen. Doch bevor wir uns in die Paragraphen stürzen, würde ich gerne vorher für die Hörer noch einmal zusammentragen, warum die negativen Strompreise, die es ja schon immer oder schon länger gelegentlich gibt, gerade jetzt so ein Problem darstellen. Sandra, woran liegt es, dass jetzt diese negativen Strompreise so eine Probleme verursachen?
Also ich glaube, die Entwicklung im vergangenen Jahr hat viele überrascht. Wir hatten 457 Stunden mit negativen Strompreisen. Das ist ungefähr nochmal 50% mehr gewesen als im Jahr davor. Und die Regierung hat einfach gesehen, anhand des starken Zubaus der Photovoltaik, der ja auch gewollt ist, dass man da regulieren muss. Und die Zeiten, wenn man sich das anschaut, früher war es ja auch oft so, wenn wir viel Wind hatten, im vergangenen Jahr sind ganz viele dieser negativen Preisstunden entstanden, als wir sehr hohe PV-Einspeisungen hatten. Was eben auch auf die Einnahmen der PV-Betreiber geht, die sich jetzt zum Beispiel außerhalb des EEGs ihre Anlagen finanzieren wollen, weil eben der Marktwert so stark gesunken ist. Und es gab zwar schon auch vorher im EEG eine Regelung für Großanlagen, dass Aktuell sind wir da bei 3 Stunden aufeinander, also 3 aufeinanderfolgenden Stunden mit negativen Strompreisen, dass dann keine Marktprämie mehr gezahlt wird. Aber man hat eben gesehen, dass man diese Regelung ausweiten muss. Und so, es sollte eigentlich erst noch eine andere Verordnung kommen, dann ist die Regierung zerbrochen, deswegen hat das nicht mehr geklappt und deswegen sind wir dann beim Solarspitzengesetz gelandet, um es kurz zusammenzufassen. Und ein wichtiger Aspekt daran ist, glaube ich, auch, dass mittlerweile eben die EEG-Vergütung aus dem Staatshaushalt gezahlt wird und dass man da gesehen hat, die Ausgaben werden ja umso höher, je größer die Differenz zum Strompreis ist, dass man da reagieren muss.
Okay, das heißt also, diese negativen Strompreise, die haben jetzt generell erstmal negative Auswirkungen auf den Markt und sie erhöhen die Staatsausgaben. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Investitionen in Batteriespeicher angeheizt werden durch diese großen Preisspreads, also durch diese Abstände zwischen niedrigen und hohen Preisen. Und wir sehen ja gerade massive Investitionen in Batteriespeicher. Warum war es jetzt notwendig, dass der Gesetzgeber jetzt nochmal eingreift und nicht einfach abwartet, bis der Markt sich von selbst stabilisiert? Nach Prognosen von Analysten würde die Zahl der negativen Strompreise ja einfach auch wieder von selbst runtergehen. Thomas, könntest du was dazu sagen?
Also zunächst mal muss man sagen, dass es ja zwei Aspekte gibt, die von diesen gesetzlichen Regelungen erfasst werden. Der eine Aspekt ist der gerade jetzt besprochen wurde, nämlich die Frage der Zeiten negativer Strompreise, die aus verschiedenen Gründen zugenommen haben. Wichtig ist dabei vielleicht auch nochmal zu wissen, dass in der Regel die Preise nicht sehr stark negativ sind, sondern meistens befinden sich die Strompreise, die Strombörsenpreise in diesen Zeiten knapp unter der Nulllinie. Das hat so ein bisschen auch was mit dem Verhalten der Vermarkter zu tun. Also es werden ja durchaus schon Anlagen heruntergeregelt, um das Überangebot zu diesen Zeiten zu reduzieren. Aber es bleibt dann eben trotzdem oft dabei, dass die angebotenen Preise knapp unter Null liegen. Das hat so ein bisschen was mit der Förderung zu tun, mit der Marktprämie und so weiter. Und da hat der Gesetzgeber jetzt versucht, Anreize zu bieten, damit bei dem starken Zubau der PV, den wir uns ja wünschen, den wir auch brauchen für unser Energiesystem, dass sich diese Effekte nicht noch weiter verstärken und ausufern. Und andererseits eben, was uns als Branche besonders wichtig war, diesen Kompensationsmechanismus, den es in der Vergangenheit auch schon gab, dass der in Zukunft auch für die Photovoltaik funktioniert. Dazu musste der ein bisschen anders gestrickt werden, als er bisher war. Bisher wurden eben einfach die Zeiten 1:1 hinten dran gehängt, sodass man eine Mittagsstunde, die man sozusagen nicht vergütet bekommt, hinterher dann plötzlich nachts nachholen kann, am 1. Januar zum Beispiel. Und das funktioniert natürlich nicht für die Photovoltaik. Deswegen musste das angepasst werden. Und das ist jetzt nach unserer Sicht, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Aber der andere auch fast genauso oder vielleicht für diejenigen, die sich um die Systemsicherheit sorgen, noch wichtigere Aspekt ist die Frage, können wir die Photovoltaikanlagen bei dem starken Zubau auch in ausreichendem Umfang steuern in Situationen, wo die Erzeugungsleistung, die potenzielle, eben viel höher ist als das, was im Netz gerade gebraucht wird. Wir haben ja in der Vergangenheit Photovoltaik immer zugebaut unter der Prämisse, dass die Netzlast, also der Verbrauch im Stromnetz, deutlich höher ist als das, was die PV-Anlagen in der Spitze mittags liefern können. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Das heißt, also wir haben mit den 100 Gigawatt, die wir Ende letzten Jahres erreicht haben, bereits ein Potenzial, dass wir an einzelnen Tagen quasi die Netzstromversorgung komplett übernehmen können um die Mittagszeit oder sogar überschreiten. Das ist auch nicht schlimm, weil man kann 2/3 der Anlagenleistung steuern. Also man könnte da eingreifen, wenn es notwendig ist und die marktlichen Anreize nicht ausreichen. Die Sorge, die einige UNBs dann geäußert haben im letzten Jahr, war, dass wir gerade einen sehr starken Zubau bei den Eigenheimanlagen hatten im Leistungsbereich bis 30 kW, die eben bis zu einer Leistung von 25 kW nicht verpflichtend gesteuert oder steuerbar sein müssen. Und da war die Sorge, wenn dieser Ausbau in dem Tempo und in dem Umfang weitergeht, dann könnten wir in eine Situation kommen, dass zum Beispiel an einem Ostermontag oder Pfingstmontag wo relativ wenig Verbrauch ist im Netz, aber eben viel PV-Erzeugung da ist, wir sogar mit der nicht steuerbaren PV-Leistung eben die Netzlast überschreiten. Und dann haben wir ein Systemproblem. Dann gerät das System aus der Balance, weil im Stromnetz immer zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Sekunde genau so viel Leistung ins Netz eingespeist werden muss, wie gerade verbraucht wird. Also das Netz ist kein Speicher, sondern es ist einfach nur ein Kabel, was Erzeuger und Verbraucher verbindet. Und deshalb ist man ein bisschen grundlegender rangegangen und hat sich das neu überlegt, welche Anlagen müssen wie steuerbar sein in Zukunft. Und um abzuwenden, dass daraus ein Problem wird. Also wir haben aktuell kein Blackout-Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass an Pfingsten, Ostern dieses Jahr irgendein Problem im Netz auftritt, ist sehr, sehr gering. Es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass da was passiert, aufgrund der schon bisher gegebenen Verpflichtungen und Möglichkeiten. Und damit es auch so bleibt, damit auch in Zukunft kein Problem entsteht und der Zubau eben auch so passiert, dass es sowohl sinnvoll in den Markt integriert wird, wie auch sicher steuerbar bleibt für die Systemverantwortlichen, für die ÖNBs. Deshalb hat man jetzt diese Regeln aufgestellt. Und das war auch das, was letztlich die Parteien übergreifend über die Fraktion überzeugt hat. Wir haben ja eine ungewöhnliche Konstellation, dass eine verbleibende eben nicht mehr Mehrheit Rot-Grün zusammen mit der größten Oppositionspartei, mit der CDU, im Wesentlichen dieses Paket beschlossen hat. Und das zeigt eben schon, dass es sich weniger um einen politischen Beschluss handelt, sondern wirklich um etwas, was aus fachlicher Sicht sinnvoll und notwendig war.
Also wir haben einmal ein wirtschaftliches Problem in Bezug auf die negativen Strompreise und wir haben zum anderen aber auch, wie du sagtest, ein physikalisches Problem, dass unter Umständen zu viele nicht steuerbare Anlagen ans Netz kommen. Um jetzt die Anlagen besser zu integrieren, müssen wir sie also zuerst sichtbar und steuerbar machen und dann auch besser in den Markt integrieren. Wenn wir jetzt mal mit der Sichtbarkeit, mit der Steuerbarkeit anfangen, was müssen denn Photovoltaikinstallateure und Investoren und Endkunden jetzt beachten, wenn sie eine neue Photovoltaikanlage installieren wollen?
Also es gab in der Vergangenheit ja schon Verpflichtungen, dass Anlagen mit Steuerbarkeit ausgestattet werden müssen. Es gab auch bisher schon Regelungen, die gelten, sobald dieses neue, dazu in Deutschland entwickelte System ausgerollt wird, nämlich das sogenannte IMSIS. Da gibt es also auch durchaus Nachrüstverpflichtungen schon für bereits bestehende Anlagen, die irgendwann dann greifen wird. Und wir warten ja schon sehr lange auf dieses System. Und in diesem Jahr wird auch der Rollout tatsächlich jetzt beginnen, auch in Verbindung mit der Steuerbarkeit von Anlagen. Und man hat jetzt eben sozusagen die Gelegenheit genutzt, das nochmal auch das Gesetz auf den neuesten Stand zu bringen. Und jetzt im Zuge dieser Situation, dieser positiven Situation, dass der Photovoltaik-Zubau halt sehr erfolgreich läuft, sich ja vervielfacht hat in den letzten Jahren und jetzt in Richtung dieses Korridors ist. Also man muss sich das einfach nur nochmal deutlich machen. Wir haben jetzt 100 Gigawatt erreicht in 25 Jahren und wir wollen jetzt in 6 Jahren mehr als verdoppeln auf 215 Gigawatt. Das ist schon, sind wirklich gute, große Ziele. Das ist völlig richtig und wichtig, dass wir diese Ziele haben und dass wir im Moment auch auf dem Zielpfad sind. Das ist ein sehr großer Erfolg für alle Beteiligten. Und jetzt ganz konkret, was muss jetzt in Zukunft passieren, zusätzlich zu dem, was es bisher schon gibt? Also es gibt jetzt neue Regeln, die greifen, sobald konkret bei einem Kunden an seinem Netzanschluss ein solches IMSIS verbaut ist. Dieses IMSIS, das besteht eben aus modernen elektronischen Zählern, die sogenannten modernen Messeinrichtungen, die werden schon verbaut bisher auch. Und dazu kommt jetzt das sogenannte Smart Meter Gateway. Und sobald ich einen Smart Meter Gateway zu Hause installiert habe, in Verbindung mit einem oder mehreren Zählern, dann habe ich ein IMSIS, ein intelligentes Messsystem. So. Zusätzlich, wenn ich jetzt steuerbare Verbraucher wie eine Wärmepumpe, eine E-Auto-Ladestation oder auch einen Batteriespeicher habe, die gelten auch als steuerbare Verbraucher, oder wenn ich eine PV-Anlage habe, insbesondere eine PV-Anlage größer 7 kW, dann kommt da noch eine Steuerungsfunktion dazu. Da wird auch manchmal gesagt, da kommt eine Steuerbox hinzu. Im Moment ist das nämlich noch so ein extra Kästchen, was dann die Kommunikationsverbindung herstellt zwischen diesem IMSIS und eben dem zu steuernden Gerät oder Anlage, also PV-Anlage und so weiter, wie ich es gerade beschrieben habe. So. Und festgelegt ist jetzt im Gesetz, dass eben zusätzlich zu den Kunden, bei denen solche steuerbaren Verbraucher da sind, auch wenn eine PV-Anlage größer 7 kW da ist, diese Steuerbox mit dieser Möglichkeit geschaffen werden muss, dass eben Netzbetreiber die Anlage im technischen Fall steuern müssen. Also da geht es nicht darum, dass irgendwie marktlich hier gesteuert wird, sondern es geht in erster Linie darum, dass in solchen Extremsituationen, wo die Übertragungsnetzbetreiber einfach Leistung abregeln müssen, weil das System in der Balance bleiben muss, dass diese Steuerbarkeit dahergestellt wird. Das heißt, es wird also bei kleinen Anlagen wird es relativ selten zum Tragen kommen, wenn die Anreize, die ansonsten geschaffen werden, eben auch wirklich greifen.
Aber ganz kurz die Nachfrage an der Stelle, das neue Gesetz greift ja für alle Anlagen ab 2 Kilowatt. Was ist denn mit den Anlagen zwischen 2 und 7 Kilowatt? Für die gibt es ja eigentlich keinen Pflichteinbau von diesen intelligenten Messsystemen.
Genau, also der Rollout ist etwas kompliziert, wenn man das durchschauen will, was da für wen gilt. Vor allem muss man sozusagen differenzieren zwischen dem, wo bestimmt wird, wann wird ein solches System eingebaut und wo geregelt ist, was dann zu passieren hat. Also um es ganz konkret zu sagen, im Messstellenbetriebsgesetz steht drin, wann Messstellenbetreiber bestimmte Kundenanlagen mit was für einem System und mit welchen Funktionen ausrüsten müssen. Also dort steht drin, eben zum Beispiel, dass wenn der PV-Anlage größer 7 kW vorhanden ist, dann soll da ein IMSIS mit Steuerungsfunktion eingebaut werden. Das ist insofern eingeschränkt, als der Netzbetreiber nicht 100% aller Anlagen sofort ausstatten muss, sondern es gibt bestimmte Fristen, in denen das zu passieren hat und es gibt eine bestimmte Quote von mindestens 90%, die zu bestimmten Zeiten erreicht sein muss. Und über die Jahre, also dieser gesamte Rollout ist eigentlich geplant bis zum Jahr 2032. Das betrifft dann zum Beispiel diese modernen Zähler. Die werden also bis 2032 bei allen Kunden irgendwie installiert sein. Aber die intelligenten Messsysteme und insbesondere dort, wo eine Steuerung vorgesehen ist, das wird sehr viel früher passieren und muss sehr viel schneller passieren. So. Es gibt also diesen Pflicht-Rollout. Und dann haben die Messstellenbetreiber auch noch die Möglichkeit, auch bei eben zum Beispiel bei Anlagen kleiner 7 kW von sich aus auch ein IMSIS einzubauen, weil sie zum Beispiel die Sichtbarkeit von Anlagen herstellen wollen und so etwas. Genau, und das EEG regelt eben dann, was passieren muss, wenn ein IMSIS vorhanden ist. Also im EEG steht nicht drin, wann muss ein IMSIS eingebaut werden, sondern im EEG steht drin, was ich mit meiner Anlage machen muss, solange ich kein IMSIS habe. Da steht dann eben zum Beispiel jetzt drin, dass PV-Anlagen größer 2 kW mit einer Begrenzung der Einspeiseleistung ausgestattet sein müssen, solange dort kein IMSIS verbaut ist. Also das ist diese 60%-Grenze, die im EEG neu hineingeschrieben wurde. Anlagen, die eben kein IMSIS haben, die müssen die Einspeiseleistung auf 60% der Modulleistung begrenzen. Einspeiseleistung heißt eben, ich kann den Strom nutzen, ich kann die maximale Leistung der Anlage nutzen, wenn ich den Strom verbrauche oder wenn ich den speichere, aber ich darf ins Netz eben maximal 60% der Modulleistung einspeisen. Und sobald ein IMSIS verbaut ist, gilt das dann nicht mehr, sondern dann ist eine Steuerbarkeit der Anlage gegeben und dann ich muss dann als Anlagenbetreiber oder als Installateur eben die Anlage so weit vorbereiten, dass sobald der Messstellenbetreiber dieses IMSIS einbaut, er quasi nur noch den Kommunikationsstecker vom Wechselrichter in die Steuerbox hineinstöpselt und dann funktioniert die Steuerung.
Und hat man da einen Anspruch darauf, dass man relativ schnell auch ein IMSIS bekommt, wenn man dann seine Anlage angeschlossen hat ans Netz? Oder kann das passieren, dass man bis 2032 warten muss?
Also wie gesagt, es gibt gewisse Quoten und Fristen, die viel kürzer sind als 2032, bis zu denen das üblicherweise zu passieren hat. Ich kann aber als Anlagenbetreiber sozusagen nicht fordern jetzt, dass ich da bevorzugt werde, was diesen gesetzlichen Rollout betrifft. Es ist im Gesetz aber auch vorgesehen, das ist auch EU-rechtlich so vorgesehen, dass ich als Kunde sagen kann, ich möchte ein IMSIS haben. Zum Beispiel auch, weil ich ja flexible Tarife vielleicht nutzen möchte. Die neuen gesetzlichen Regelungen sehen ja auch vor, dass ich zukünftig Speicher flexibler nutzen können soll, als es bisher der Fall ist. Also auch mit dem Netz mehr interagieren, dass ich also auch Strommengen aus dem Netz in meinen Speicher nehme, die vielleicht auch wieder rückspeise, vielleicht sogar das Elektroauto dazu mit bidirektionalen Nutzer. Solche Möglichkeiten sollen jetzt auch in Zukunft kommen und werden durch das Gesetz erstmal rechtlich auch ermöglicht. Und damit ich das machen kann, brauche ich natürlich ein IMSIS. Also man könnte das auch mit herkömmlicher Technik machen, die ist aber sehr viel teurer. Das IMSIS ist in der Beziehung halt deutlich günstiger, auch wenn es mit mehr Kosten verbunden ist gegenüber einem einfachen Zähler. Aber das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Und dafür, für den Fall, dass ich selber als Kunde bestimmen möchte, dass ein IMSIS eingebaut wird, gibt es eine Möglichkeit des Wahleinbaus. Mit dem Wahleinbau, mit den Regelungen sind wir im Moment noch nicht zufrieden, denn es gibt sogenannte Preisobergrenzen für den Rollout der Messstellenbetreiber, sprich im Gesetz wird festgelegt, was das maximal kosten darf, also was das IMSIS maximal kosten darf, was die Steuerungsfunktion maximal kosten darf. Es ist im Gesetz auch ein Wert genannt für den Wahleinbau. Also normalerweise kostet der Einbau des IMSIS kein Geld. Das ist abgegolten mit den jährlichen Preisen, die ich da bezahle, mit den jährlichen Messkosten. Wenn ich einen IMSIS haben möchte auf eigenen Wunsch, dann muss ich dafür einmalig Geld bezahlen. Und im Gesetz ist da ein Richtwert von 100 Euro vorgesehen. Der wird jetzt in den Preistabellen, die wir gerade sehen, von den Netzbetreibern häufig nicht eingehalten, sondern die Netzbetreiber gehen da deutlich darüber hinaus. Einige 100 Euro werden da teilweise aufgerufen. Also es sieht ein bisschen so aus, dass man extra solche Preise festlegt, damit die Kunden eher Abstand davon nehmen, im Moment das zu machen. Wir hoffen, dass sich da auch noch mal was ändern wird, dass da entweder die Bundesnetzagentur oder die Bundesregierung eingreifen und sagen, solche hohen Kosten dürfen dafür nicht aufgerufen werden. Also der Richtwert aus dem Gesetz, das muss schon auch das sein von der Größenordnung her, wobei es da bleibt.
Aber habe ich da nicht die Wahl als Anlagenbetreiber, dass wenn ich sehe, mein Netzbetreiber verlangt jetzt 900 Euro von mir, dass ich mir einen marktlichen Messstellenbetreiber suchen kann, der mir das deutlich billiger anbietet?
Guter Hinweis, ja, es gibt natürlich die wettbewerblichen Messstellenbetreiber und die kalkulieren natürlich anders und die sind dann allerdings auch nicht an die Preisobergrenzen gebunden, die im Gesetz dann für die jährlichen Kosten aufgerufen werden. Also die können das dann selbst kalkulieren und festlegen, ob sie was für den Einbau verlangen und was sie dann jeweils pro Jahr für die verschiedenen Dienstleistungen verlangen.
Aber man ist sozusagen nicht gezwungen, den grundständigen Messstellenbetreiber oder den grundzuständigen Messstellenbetreiber, so heißt es, glaube ich, zu nutzen, also seinen eigenen Verteilnetzbetreiber?
Genau, also der grundzuständige Messstellenbetreiber, das ist in der Regel ein Unternehmen, was zum örtlichen Netzbetreiber auch gehört. Das ist dann zum Teil eben geanbandelt, nennt man das ja, also entflochten von dem Netzbetreiber. Früher war ja Netzbetreiber und Messstellenbetreiber immer in Personalunion, das sind inzwischen meistens separate Einheiten oder sogar eigene Unternehmen. Der grundzuständige Messstellenbetreiber ist derjenige, der in einem Netzbetrieb eben quasi derjenige ist, der als Rückfallposition, als Rückfalldienstleister da ist, wenn man eben sich keinen Wahldienstleister wählt. Das ist ein bisschen so ähnlich wie mit dem Stromversorger. Da gibt es ja auch so einen grundzuständigen Stromversorger oder Grundversorger an der Stelle und man kann sich dann einen Stromversorger frei wählen. Ganz so weit ist da sozusagen der Wettbewerb noch nicht bei den Messstellenbetreibern. Das wird jetzt hoffentlich durch das Gesetz und durch die Neuregelung auch nochmal befördert, dass die wettbewerblichen Angebote da mehr durchdringen und attraktiver werden und auch sozusagen einfacher genutzt werden können. Aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Da müssen wir jetzt auch so ein bisschen abwarten, wie das Gesetz dann in der Praxis wirkt. Aber es wird auf jeden Fall wertvolle Impulse in die Richtung auch geben. Davon können wir schon mal ausgehen.
Aber ich brauche ja dieses IMSIS, wenn ich vom Kompensationsmechanismus profitieren möchte. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie diese Regelung aussieht, weil die ist ja auf den ersten Blick auch nicht ganz einfach zu verstehen.
Genau. Also es ist sogar umgekehrt, sozusagen der Kompensationsmechanismus wird für mich überhaupt erst relevant, wenn ich ein IMSIS habe, weil ich vorher von diesem Aussetzen der Vergütung bei negativen Preisen gar nicht betroffen bin. Also eine konkrete Anlage, und das ist ja das, was auch manchmal bei den Leistungsgrenzen ist das manchmal auch ein Thema. Also es gibt ja diese 7 kW-Grenze, ab der sozusagen verpflichtend die Steuerung in Zukunft dann irgendwann funktionieren muss. Und dann gibt es noch die 2 kW-Grenze. Das war ursprünglich auch mal angedacht im ersten Gesetzentwurf, dass die Steuerung also bis runter auf 2 kW verpflichtend wird. Das hat man dann geändert und ist auf die 7 kW gegangen. Während aber die Verschiebung der Förderung zu negativen Strombörsenpreisen, das gilt ab 2 kW bereits bei den Anlagen. Und das ist aber eben konkret nur dann für die einzelne Anlage tatsächlich in Funktion, sobald dort ein IMSIS verbaut ist. Solange kein IMSIS ist, also solange ich einen ganz normalen Zähler habe, der einfach nur einmal im Jahr quasi abgelesen wird, kann ich ja nicht feststellen, wie viel Strom eine Anlage zu diesen Viertelstunden negativer Preise eingespeist hat. Also deswegen beginnt das Aussetzen der Förderung zu Viertelstunden negativer Börsenpreise erst in dem Jahr, nachdem das IMSIS eingebaut wurde. Also wenn in diesem Jahr bei meiner Anlage, die ich jetzt neu in Betrieb nehme demnächst, ein IMSIS eingebaut wird, dann ist ab 01.01.2026 diese Regelung für mich in Kraft. Dann kommt der Kompensationsmechanismus zum Tragen.
Nochmal eine Frage. Es gibt ja viele Gründe, warum man sozusagen so ein intelligentes Messsystem mit Steuerungsfunktion bekommt. Das ist ja nicht nur die Photovoltaikanlage, kann ja auch sein, man kriegt jetzt einen steuerbaren Verbraucher, also eine Wärmepumpe oder eine einen Ladepunkt. Kann das jetzt sein, dass ich, wenn ich praktisch mir neu eine Wärmepumpe einbauen lasse, und schon eine alte Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, dass ich dann jetzt trotzdem also von diesen, negativen Strompreisen, von dem Aussetzen der Förderung dann betroffen bin?
Nein, das ist nicht der Fall, also nicht zwangsläufig. Es gilt das, was im EEG eigentlich grundsätzlich immer gilt. Es gibt Bestandsschutz. Die neuen Regelungen gelten in der Regel immer nur für neue Anlagen ab Inkrafttreten des Gesetzes. Das Gesetz ist letzten Freitag vom Bundesrat verabschiedet worden, bestätigt worden, wird jetzt irgendwann in den nächsten Tagen vom Bundespräsidenten bearbeitet, ausgefertigt, wird dann veröffentlicht im Bundesanzeiger und tritt dann an einem Tag darauf in Kraft. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendwann um den Anfang März herum sein, so wie man das üblicherweise kennt von den Fristen her. So ganz genau kann man das nicht sagen, aber innerhalb von 2 bis 4 Wochen, nachdem der Bundesrat zugestimmt hat, normalerweise sollte das passieren. Und dann gilt es für Anlagen, die eben ab diesem Tag nach Veröffentlichung neu in Betrieb gegangen sind. Es gibt aber eine Regelung im Gesetz und die ist eigentlich ganz interessant, nämlich dass man freiwillig mit einer Bestandsanlage in diese Regelung wechseln kann. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, dass man freiwillig in eine Regelung wechselt, die dafür sorgt, dass man zu bestimmten Zeiten die Vergütung nicht mehr bekommt. Aber das liegt an dem Kompensationsmechanismus, der da geschaffen wurde. Der macht es durchaus nicht unattraktiv. Weil ich habe ja erstmal zu diesen Mittagsstunden, die das wahrscheinlich ja in Zukunft auch sein werden, wo viel PV-Einspeisung stattfindet, dann werden also die Viertelstunden gezählt und registriert, zu denen ich eben, wenn ich da etwas einspeise, die Förderung zunächst mal nicht bekomme. Und dann wird über einen eigentlich sehr klug konstruierten Mechanismus dafür gesorgt, dass ich nach Ablauf der eigentlichen Förderdauer, was in der Regel ja 20 oder 21 Jahre sind, je nachdem, wann ich die Anlage in Betrieb genommen habe und wie groß die Anlage ist, dann kann ich danach, nach Ende der Förderdauer, im Grunde diese Energiemenge, die ich da zunächst, wenn ich sie eingespeist habe oder hätte, nicht vergütet bekommen hätte, die kann ich dann nachholen und bekomme dann nachträglich die Förderung. Was ich gleichzeitig tun kann, ist, ich muss den Strom ja zu der Zeit nicht einspeisen. Ich kann den ja nutzen um die Mittagszeit oder ich kann ihn in einem Batteriespeicher speichern. Und die Idee ist eben, dass das einen Anreiz bieten soll, Batteriespeicher, Heimspeicher insbesondere in Zukunft wirklich auch systemdienlich zu laden. Heute ist es ja oft so, dass die Speicher morgens schon beladen werden und mittags, wenn die Stromspitze da ist von der PV-Anlage, dann wird die ins Netz eingespeist. Und das macht für das Stromsystem nicht viel Sinn. Und es macht auch für mich als Betreiber der Anlage eigentlich nicht so viel Sinn, aber ich habe halt keinen Anreiz, mich darum zu kümmern, dass das anders passiert. Viele Speicher, vielleicht sogar die meisten Speicher, könnten eigentlich aber so betrieben werden, dass ich morgens abwarte, bis die Mittagsspitze so anläuft und dann speichere ich die Mittagsspitze in den Speicher, speise also um die Zeit sehr viel weniger oder gar nichts ins Netz kann dann eben den Strom genauso nutzen, wie ich das sonst auch machen könnte. Und es hätte sogar noch den Vorteil, dass der Speicher kürzere Zeit vollgeladen ist und das ist für seine Lebensdauer gut. Also es hat eigentlich einen Vorteil für alle Beteiligten. Das heißt, ich kann den Strom aus den Zeiten, die nicht vergütet werden, den kann ich eigentlich nutzen. Ich kann ihn zwischenspeichern. Ich kann ihn sogar, wenn ich möchte, zeitversetzt gefördert ins Netz einspeisen und habe trotzdem noch am Ende der Förderdauer eben diese Kompensation, die ich nach hinten rausbekomme. Also gerade bei den kleinen Anlagen könnte es sich lohnen, durchaus auch in so eine Regelung zu wechseln. Und das ist möglich nach dem Gesetz.
Und dann bekomme ich für meine gesamte Einspeisemenge 0,6 Cent mehr Einspeisevergütung, richtig?
Genau, also dieses Wechseln sozusagen in diesen neuen Modus ist verbunden mit einer Erhöhung der Einspeisevergütung, die ich habe, um 0,6 Cent.
Okay.
Ich habe ja schon mal vom Doppeldip jetzt gehört. Also für mich stellt sich die Frage, wird denn genau erfasst, ob ich wirklich was eingespeist habe oder ist nur meine PV-Anlage relevant, dass man sagt, okay, die hätte zu der Zeit einspeisen können und dann darf ich es nachholen, auch wenn ich nichts eingespeist habe, sondern alles in meinem Speicher zwischengespeichert und viel später eingespeist habe?
Also die Regelung kann ja erst funktionieren, wenn ein IMSIS eingebaut ist und ein IMSIS bedeutet, ich habe eine Viertelstundenmessung. Das heißt, es wird konkret ermittelt und an den Messstellenbetreiber ja übertragen, in welcher Viertelstunde hat meine Photovoltaikanlage welche Energiemenge ins Netz eingespeist. Genauso auch, wie viel Kilowattstunden habe ich in welcher Viertelstunde aus dem Netz bezogen. Das ist dann notwendig, wenn ich flexible Tarife mache. Also dieses IMSIS ist im Grunde das, was man im Allgemeinen auch unter Smart Meter versteht. Ja, es werden einfach Viertelstundenmessungen gemacht. Viertelstunden sind die Zeiteinheit im Strommarkt, mit der gehandelt wird. Und deswegen auch hier die Viertelstunden. Und ich ermittle eben, wann wird wie viel Strom ins Netz eingespeist oder aus dem Netz bezogen. Und deswegen brauche ich auch das IMSIS, um festzustellen, wie viel Kilowattstunden, also als Netzbetreiber, wie viel Kilowattstunden darf ich jetzt in diesem Jahr dem Einspeiser nicht vergüten. Dazu brauche ich diese Viertelstundenmessung, sonst kann ich das nicht machen. Und deswegen wird es eben auch erst wirksam, sobald so eine Messung vorhanden ist. Und das heißt eben, die Regelung sieht ja schlicht und einfach so aus, in den Zeiten, in den Viertelstunden eines Jahres, in denen der Strombörsenpreis negativ war, dürfen die Kilowattstunden, die da ins Netz eingespeist werden, nicht vergütet werden. Das wird also individuell für jede Anlage betrachtet und dann werde ich in Zukunft für diese neuen Anlagen oder für die alten, die in die Regelung wechseln, auf meiner Einspeiseabrechnung eben eine eigene Kategorie haben für so und so viele Kilowattstunden, die ich zu diesen Zeiten eingespeist habe, für die ich eben keine Vergütung bekomme.
Das heißt dann quasi, für jede Anlage wird individuell durch den Netzbetreiber dann auch so eine Abrechnung erstellt und hinterher geschaut, wie viel Stunden er wirklich anhängen darf.
Nein, wie viel? Das ist jetzt der spannende Unterschied. Also es wird genau geschaut, wie viele Kilowattstunden habe ich eingespeist, die nicht vergütet werden dürfen. Aber das ist kein zusätzlicher Aufwand in dem Sinn, weil das der Netzbetreiber muss ja die Kilowattstunden sowieso abrechnen. Er hat halt nur eine neue Vergütungskategorie sozusagen, wo er diese Kilowattstunden abspeichern muss. Pauschaliert wird die Kompensation. Das heißt, egal, ob ich jetzt Kilowattstunden eingespeist habe oder nicht, es wird für jede Anlage lediglich bestimmt, in welchen Jahren war die Regelung anzuwenden. Und es gibt ja in jedem Kalenderjahr nur eine Anzahl von Kalenderviertelstunden, die negative Preise hatten. Das ändert sich ja nicht von Anlage zu Anlage, sondern ist ja für alle Anlagen gleich. Es gibt eine Zahl von Viertelstunden, die im Jahr 2025 dann negativ waren. Und die werden dann nach der Berechnung eben, da gibt es noch so einen Faktor von 0,5, so ein Korrekturfaktor, Und daraus errechnen sich die sogenannten Volllastviertelstunden, die dann hinten dran gehängt werden. Und je nachdem, ob eine Anlage jetzt 20 Jahre oder 18 oder 17 oder 16 Jahre in dieser Regelung betrieben wurde während ihrer Förderdauer, hängen sich hinten dran dann die entsprechenden Volllastviertelstunden dran.
Aber es ist im Prinzip egal, ob mir jetzt Einspeisevergütung wirklich entgangen ist oder nicht in dem Moment. Also ob meine Anlage eingespeist hat oder nicht in dieser Viertelstunde, wo es negativ war.
Ganz richtig. Also wir haben keine individuelle Kompensation, sondern wir haben eine pauschal kalkulierte Kompensation, die mir es ermöglicht, als Anlagenbetreiber sozusagen ein Stück weit mich zu optimieren. Und das ist ein Anreiz, der bewusst auch gesetzt wurde. Das ist also gewollt, dass ich einen Anreiz habe, mich so systemdienlich zu verhalten.
Inwiefern ist jetzt die neue Regel mit den, also anstelle der angehängten Stunden am 1. Januar, werden die jetzt anders angehängt? Wie verbessert sich das jetzt für Photovoltaikanlagen?
Genau. Also ich kann nochmal versuchen, das ein bisschen zu erläutern. Das sieht auf den ersten Blick nämlich ein bisschen kompliziert aus. Wenn man es mal durchschaut hat, das ist wie bei vielen Themen, wenn man es mal durchschaut hat, dann ist es gar nicht mehr so kompliziert. Also man hat sich Folgendes überlegt. Die Idee ist ja, dass ich die Energiemenge, die ich in der Zeit, in der diese negativen Preise auftreten, die ich da nicht ins Netz einspeisen kann, dass ich die Energiemenge in etwa später nachholen kann. Und dann hat man sich Folgendes überlegt. Wir schätzen sozusagen ab, welche Energiemenge wird da eingespeist, rechnen das um in sogenannte Volllaststunden oder in dem Fall eben Volllastviertelstunden. Also sprich, man weiß ja, was im Schnitt eine Photovoltaikanlage in Deutschland pro Jahr erzeugt. Das sind die sogenannten Volllastviertelstunden. Man hat hier angenommen 950 Volllaststunden für eine PV-Anlage in Deutschland im Mittel. Und die rechnet man jetzt eben auf die Monate um. Also im Januar hat natürlich wenige Volllaststunden, Februar mehr und so weiter. So verteilt sich das über das Jahr. Man hat es eben in Volllastviertelstunden umgerechnet, das sind dann 3.800 und die auf die Monate verteilt. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe ein Jahr mit 800 Viertelstunden negativer Strompreise. Ja, das wären also 200 volle Stunden negativer Strompreis, 800 Viertelstunden negativer Strompreis. Dann multiplizieren wir die mit dem Korrekturfaktor 0,5. Der Korrekturfaktor gleicht verschiedene Sachen aus, zum Beispiel, dass da auch negative Viertelstunden, die durch Windenergie verursacht werden, auch mit berücksichtigt und kompensiert werden oder dass ich eben mit einer PV-Anlage auch nicht 100% der Nennleistung einspeise, sondern einen Teil davon. Also Korrekturfaktor 0,5 macht bei 800 Viertelstunden, von denen wir ausgegangen sind, 400 Viertelstunden. Und diese 400 Viertelstunden aus diesem Jahr sozusagen, die hänge ich dann hinterher dran und verteile die eben auf den Januar, Februar, März. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann kommt man, glaube ich, mit diesen 400 Viertelstunden in etwa bis Mitte März oder sowas. Und dann sagt der Gesetzgeber, da runden wir auf und dann ist es bis Ende März.
Aha, man kriegt also die Monate angehängt, die sozusagen dieser Anzahl an Viertelstunden entspricht.
Genau, also ich kriege die Zeit angehängt, die ich brauche, um die Energiemenge einzuspeisen, die ursprünglich mal nicht eingespeist werden konnte oder zumindest nicht vergütet wurde, nicht wenn vergütet ich sie wurde. Hätte einspeisen okay. können. So, also man versucht, das ist das Ziel und wir haben das auch nachrechnen lassen vom Fraunhofer ISE, das haut auch unter den aktuellen Gegebenheiten ganz gut hin, dass man wirklich in etwa die Menge, die einem da sozusagen entgeht an Förderung, dass man das hinterher nachholen kann. Insofern waren wir auch mit der Regelung in der Form einverstanden, hatten da keine Korrekturen, weil aus fachlicher Sicht erstmal das soweit in Ordnung war.
Okay, dann würde ich vorschlagen, wenn jetzt nicht keine konkreten Fragen zu dem Teil mehr sind, würde ich mal wechseln zum Thema Steuerung der Anlagen, weil das ist ja jetzt auch noch der Punkt, dass du sagst, man kann, also die Netzbetreiber können jetzt die Anlagen auch abregeln, die dann mit diesem Steuersystem ausgestattet sind. Wann dürfen sie das machen?
Also es gibt ja zwei Gründe, aus denen man Anlagen steuert oder regelt. Der eine Grund ist der marktliche, sprich ich habe einen Direktvermarkter, also ich lasse meine Anlage direkt vermarkten, das ist momentan vorgeschrieben ja bei den Anlagen größer 100 kW, und der Direktvermarkter bietet den Strom aus meiner Anlage an, das macht er auch quasi mit der Day-Ahead-Vermarktung, also er muss am Tag vorher sagen, wann er in etwa wie viel Strom da verkauft, bietet es an und dann ergibt sich ein Marktpreis. Und wenn ein Direktvermarkter sozusagen alles anbietet zu jeder Zeit und zu jedem Preis, dann wird es irgendwann dazu führen, dass die Strompreise tatsächlich stark negativ werden. Und das bedeutet ja für den Vermarkter, er muss Geld dafür bezahlen, dass jemand anders den Strom abnimmt. Das ist ja kein Geschäftsmodell. Deswegen werden Direktvermarkter letztlich so viel Strom immer in der Regel anbieten, dass der Strompreis höchstens bis auf null absinkt oder vielleicht noch knapp drunter. Wie gesagt, das hat bestimmte markttechnische Gründe, wenn man so will. Und speist ein und verkauft eben nur so viel Strom, wie eben der Markt auch abnimmt, ohne dass er auch noch Geld investieren muss, dass der Strom abgenommen wird. Dazu muss der Direktvermarkter halt in der Lage sein, Anlagen auch zu regeln, eben die teilweise oder auch mal eine Anlage ganz abzuregeln. Das ist also, sind die marktlichen Gründe. Das können im Moment die Übertragungsnetzbetreiber nicht für die Anlagen, die sie vermarkten. Also was ja manchmal nicht so richtig bekannt ist, wird ja manchmal auch gesagt, ja, die Anlagen, die nicht in der Direktvermarktung sind, die würden ja gar nicht vermarktet. Das stimmt ja nicht. Es werden alle Anlagen, die in Deutschland am Netz sind, die werden vermarktet. Diejenigen, die bei Direktvermarktern unter Vertrag sind oder sein müssen, die Anlagen größer 100 kW oder auch kleinere Anlagen, die von Vermarktern betrieben werden, die das dann als virtuelles Kraftwerk oder ähnlich betreiben, die vermarkten das selber. Aber die Anlagen, die sozusagen in der festen Einspeisevergütung sind, die werden auch vermarktet, nämlich von den Übertragungsnetzbetreibern. Bisher haben die Übertragungsnetzbetreiber aber nicht die Möglichkeit, diese Anlagen zu steuern. Das heißt, sie müssen zu jedem Preis anbieten und vermarkten. Und das bedeutet am Ende, wenn jetzt der Zubau der PV dazu führen würde, dass immer mehr von diesen Anlagen auch einspeisen und dadurch der Strompreis immer weiter zu bestimmten Zeiten sehr negativ würde, das würde zu steigenden Kosten dafür führen, dass man den Strom ins Netz einspeist. Das heißt also, in Zukunft soll in bestimmten Situationen auch den ÜNBs die Möglichkeit gegeben werden, in begrenztem Umfang auch Anlagen abzuregeln, für deren Vermarktung sie zuständig sind. Das ist aber sozusagen nicht der Hauptaspekt. Also der Hauptaspekt der Steuerung ist eigentlich, dass die Netzbetreiber und insbesondere die Übertragungsnetzbetreiber quasi einen Notregler in der Hand haben, um einzugreifen, wenn das Verhalten der Anlagenbetreiber, sowohl das marktliche wie auch ja, also das Verbrauchsverhalten und so weiter, Speicherverhalten der Anlagenbetreiber nicht ausreicht, um die Systembilanz auszugleichen, dass sie notfalls dann auch Anlagen abregeln können. Also es gibt ja aus Netzbetreibersicht gibt es ja zwei Gründe, warum man abregeln können möchte. Das eine ist der sogenannte Redispatch. Also da geht es darum, wenn ich die ganzen Fahrpläne meiner Versorger und Einspeiser habe als Netzbetreiber, dann kann ich am Vortag schon sehen, wo in meinem Netz oder wo im Übertragungsnetz gibt es Engpässe. Also ich kann ja nicht jede Kilowattstunde zu jedem Zeitpunkt überall hin transportieren, sondern da gibt es manchmal Überschneidungen und dann ist ein Netzbereich ausgelastet. Dann muss ich durch den sogenannten Redispatch dafür sorgen, dass der Strom eben nicht von der Windkraftanlage in Norddeutschland nach Süddeutschland transportiert wird, sondern dann muss ich tatsächlich die Windkraftanlage abregeln und muss in Süddeutschland aus einem Batteriespeicher oder wie auch immer den Strom dann bereitstellen. So, das nennt sich Redispatch. Und das ist eben das, was die Netzbetreiber bisher üblicherweise machen, wenn sie da eingreifen, dass sie eben gucken, dass das Netz nicht an bestimmten Stellen überlastet wird. Und durch Netzausbau stellen wir jetzt auch schon fest, dass es gelingt, diese Eingriffsnotwendigkeiten zu reduzieren. Auf der anderen Seite haben wir auch mehr Zubau. Also da passieren Dinge in beide Richtungen. Was jetzt hinzukommt, ist das, was ich vorhin angedeutet habe, nämlich, dass die Sorge bestand, dass Erzeuger, dass zu viele Erzeuger am Netz sind, die dann zur Mittagszeit einspeisen und sozusagen mit den PV-Einspeisern, die nicht steuerbar sind und vielleicht auch noch anderen Erzeugern, die man nicht auf null abregeln kann, wie zum Beispiel Kraftwerke, die Kraft-Wärme-Kopplung machen und im Sommer dann eben auch Fernwärmenetze für die Wärmeversorgung oder Prozesswärme versorgen, dann noch am Laufen sind und andere Kraftwerke, die vielleicht auch aus technischen Gründen notwendig sind, weil sie Netzdienstleistung bereitstellen. Also gibt es verschiedene Aspekte und das also letzten Endes, wenn sehr viel PV-Leistung zugebaut wird, die nicht steuerbar ist, dass dann Erzeuger da sind, denen kein Verbrauch gegenübersteht. Und das ist eine Situation, die man im Netz auf gar keinen Fall haben darf, weil diese Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch sehr sensibel ist. Die drückt sich aus in der Netzfrequenz. Und die Netzfrequenz hat ein sehr enges Band, in dem sie schwanken darf, um sozusagen eine Stabilität auch des Systems anzuzeigen. Und diese Netzfrequenz hat auch sozusagen eine Wirkung über die nationalen Grenzen hinaus. Also wir haben in ganz Europa die exakt gleiche Netzfrequenz und die ist im Grunde auch überall im Netz gleich. Sprich, also wenn da Schwankungen an einer Stelle sind, wenn in einem Netzbereich zu viel Einspeisung da ist, wirkt sich das auf die anderen Teilnetze auch aus. Und damit man überhaupt nicht in den Hauch eines Bereichs kommt, wo man über sowas wie Blackout oder so nachdenken muss, ist der Frequenzbereich sehr eng, den man da halten muss. Und damit man eben jederzeit in der Lage ist, dieses Frequenzband einzuhalten, ist es sinnvoll, dass die Netzbetreiber da eine Eingriffsmöglichkeit haben. Weil die Eingriffe, die sonst notwendig wären, um die Systemstabilität aufrechtzuerhalten, die würden dann nicht nur die Einspeiser betreffen, sondern auch die Verbraucher. Und das will man unter allen Umständen vermeiden. Das wollen wir auch als Solarbranche unter allen Umständen vermeiden, weil das wäre sozusagen das Schlechteste, was uns passieren kann, dass man uns in die Schuhe schieben könnte. Wir würden dafür sorgen, dass Verbraucher nicht mehr mit Strom versorgt werden können.
An der Stelle stellt sich aber immer noch diese eine Frage, wenn der Netzbetreiber dann wirklich meine Anlage abregelt, dann habe ich ja Anspruch auf Redispatch-Entschädigung für den nicht eingespeisten Strom. Falle ich dann trotzdem auch noch unter die Kompensationsregelung?
Also da muss man jetzt wieder unterscheiden. Also wenn es der Redispatch ist, ist das richtig. Ja, dann muss ich als Einspeiser, habe ich Anspruch auf eine Entschädigung für die entgangene Einspeisung. Das ist sozusagen das Netzmanagement, also Netzkapazitätsmanagement, weil dann ist sozusagen die Netzbetreiber sind dafür verantwortlich, dass ausreichend Kapazität da ist. Wenn es nicht der Fall ist, dann muss ich entschädigt werden. Wenn es um die Systemstabilität geht, sind wir hier aber auf einer anderen Ebene. Also das ist ja eigentlich eine Notsituation, ja. Also man versucht ja durch den Strommarkt, die Anreize so zu setzen, dass eben diese Situation gar nicht erst entsteht. Und die Situation kann ja nur dann entstehen, wenn ich Erzeuger und Einspeiser habe, die einfach einspeisen, weil sie zu jeder Zeit zum Beispiel eben eine Vergütung bekommen. Deswegen ist eben diese Maßnahme auch durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, wenn zu viel Einspeisung ins Netz ist und also viel Einspeisung und vielleicht zu viel oder wahrscheinlich sogar ganz sicher zu viel Einspeisung gegenüber dem Verbrauch zumindest, sieht man ja daran, dass der Strompreis negativ ist. Wenn der Strompreis negativ ist, ist es schon mal der erste Indikator, dass wenn das zu extrem wird, das System aus der Balance geraten könnte. Ne? Und dann kann man gucken, kann man das mit zusätzlichem Verbrauch anreizen, kann man das mit Anreizen eben ausgleichen, dass man eben zu der Zeit nicht einspeist. Und insbesondere ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, die Batteriespeicher. Also das ist ja im Grunde das, was wir jetzt brauchen, um den PV-Ausbau voranzubringen. Also wir sprechen jetzt sozusagen sehr viel über diese Notsituation, diese Notmaßnahmen. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr über das sprechen, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen ja nicht dahin, dass wir Erzeugungsspitzen abregeln, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ja mehr PV-Leistung haben und es wird unweigerlich dazu führen, dass wir tagsüber immer mehr PV-Erzeugung haben. Und die logische Konsequenz daraus ist natürlich in erster Linie nicht zu sagen, wir machen jetzt lauter Anreize und Maßnahmen, damit der Strom abgeregelt wird, sondern wir brauchen vor allem Anreize und Maßnahmen, dass der Strom zwischengespeichert wird. Denn wir wollen den Strom ja haben, wir wollen den nutzen. Das ist der günstigste Strom, den wir haben. Der Strom, der um die Mittagszeit produziert wird, der heute schon dafür sorgt, dass die Strompreissenkung an der Börse durch die Photovoltaik in etwa so hoch ist, dass wir bei den Verbrauchern, also Haushalte, Industrie, Gewerbe, sparen so viel Geld ein beim Stromverbrauch, wie der Bundeshaushalt momentan in die Förderung der Photovoltaik investiert. Das ist in etwa die gleiche Größenordnung. So, also und das wollen wir ja haben. Wir wollen ja diesen günstigen Strom im Netz haben. Und der logische Schritt ist jetzt natürlich, dass wir massiv in den Speicherzubau gehen. Auch dafür bietet das Gesetz ja schon wichtige Anreize. Das wird noch nicht ausreichen, da wird noch mehr kommen müssen. Aber es sind wichtige erste Schritte. Und diese anderen Maßnahmen, über die wir jetzt sehr viel gesprochen haben, die dienen ja erstmal nur dazu, den Paradigmenwechsel einzuleiten von ich speise mit jeder Anlage zu jeder Zeit ein und bekomme meine Förderung hinzu, Ich speise Strom dann ein, wenn er am Markt gebraucht wird. Und wenn ich eine Situation am Markt habe, wo der Strom nicht komplett gebraucht wird, muss ich mir überlegen, kann ich den anderweitig nutzen, kann ich den zwischenspeichern und so weiter. Das sind diese Anreize, die geboten werden. Und es wird zweierlei Dinge jetzt bewirken. Das wird zum einen bewirken, dass viel mehr Anreiz da ist, Verbraucher, die man steuern kann, auch dafür zu nutzen. Insbesondere sowas wie Wärmepumpe, sowas wie Ladestationen von E-Autos, die ja auch schon Speicher sind im Grunde. Und es wird eben auch dazu führen, dass das Speichern von Strom, von Solarstrom noch attraktiver und interessanter wird auch bisher, auch gerade bei den Anlagensegmenten, wo wir das noch nicht so groß gesehen haben. Wir wissen ja, bei den Heimanlagen haben wir inzwischen Speicherquoten bei neuen Anlagen von 80-90%. Bei den gewerblichen Anlagen ist es noch deutlich drunter. Das wird sich jetzt sehr schnell, wahrscheinlich sehr stark verändern. Also das Prosuming auch im professionellen Bereich wird sehr stark zunehmen.
Ich wollte gerade sagen, die kleineren Photovoltaikanlagen im Heimbereich, die sind ja alle schon sehr gut mit Heimspeichern ausgestattet. Ja, also da muss man ja eigentlich nur anreizen, dass die vielleicht diese Mittagsspitze kappen und selber verwenden. Und ansonsten muss man da vermutlich gar nicht so viel machen. Ja. Und wobei, es gibt ja noch diese neue Regelung mit dieser Pauschaloption, ja, dass man jetzt auch aus dem Stromnetz Strom einspeichern darf in die Heimspeicher, die man dann später zu einer späteren Zeit einfach wieder ausspeichert, um halt auch mehr Flexibilität im Netz zu haben. Ist diese Regel jetzt auch schon mit in Kraft getreten oder kommt die nochmal extra?
Also zunächst mal völlig richtig. Wir glauben eigentlich auch, dass sozusagen die neuen Regelungen, also wir haben da auch hart gerungen. Ja, wir waren ja in dem Prozess sowohl mit dem BMWK wie auch dann im parlamentarischen Verfahren sehr intensiv involviert, haben uns da sehr engagiert eingebracht und wirklich jede Regelung hinterfragt, auch mit unseren Mitgliedern abgestimmt und besprochen. Und wir glauben, dass die Regelung gerade für den Heim-PV- und Speicherbereich eigentlich so sind, dass man damit ganz gut umgehen kann mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten, auch die wir heute haben. Also man wird da gute Lösungen finden, die am Ende für die Anwender, für die Nutzer eigentlich zumindest keine großen Nachteile bringen, aber vielleicht punktuell, wie wir es vorhin ja auch schon diskutiert haben, sogar Vorteile bringen. Und jetzt kommt eben noch das Weitere hinzu, dass die Regelung zu den Stromspeichern auch nochmal überarbeitet wurde. Da gab es ja schon eine Änderung im Solarpaket, die sich aber herausgestellt hat, dass sie so nicht so ohne weiteres praktikabel ist. Und mit einem Vorschlag, der aus der BNetzA tatsächlich auch kam, diese Pauschaloption, kommt jetzt eine neue Regelung, die im Gesetz drin ist, die beschlossen wurde, die mit im Grunde auch mit in Kraft treten wird, mit einer kleinen Einschränkung, sage ich gleich noch was dazu, die dazu führen soll, dass ich eben die Batteriespeicher zu Hause wirklich komplett flexibel nutzen können soll, wenn ich das möchte. Ich muss das nicht tun, aber ich kann das tun. Heute wird so ein Heimspeicher ja im Grunde in der Regel nur dazu genutzt, den Solarstrom zwischenzuspeichern und ihn dann, wenn wenig Sonne da ist, zu nutzen. Was man im Prinzip heute auch schon machen kann, ist, diesen Speicher aus dem Netz zu beladen. Also zum Beispiel im Winterhalbjahr, wenn ich eben wenig Solar Erzeugung habe, dann könnte ich auch günstigen Strom aus dem Netz laden, wenn ich denn einen flexiblen Tarif hätte oder habe. Das werden wir ja in Zukunft dann auch bekommen und mit dem IMSIS dann eben auch realisieren können. Das könnte ich also jetzt schon machen. Viele Netzbetreiber stellen sich da noch ein bisschen quer oder können das noch nicht gut technisch in die Praxis umsetzen. Aber das ist eine Möglichkeit, die also bisher im Grunde auch schon besteht. So, und was jetzt noch hinzukommt, ist, dass ich, wenn ich das möchte und mit meiner PV-Anlage in einer Direktvermarktung bin, zum Beispiel mit einem aggregierten Direktvermarkter, der eben viele solcher kleinen Anlagen bündelt, dass ich dann eben komplett mit dem Netz mich austauschen kann. Also ich kann dann nicht nur aus dem Speicher ins Netz einspeisen, ich kann auch aus dem Netz in den Speicher den Graustrom einspeichern. Ich kann das kombinieren mit meinem Elektroauto, mit meiner Ladestation, die vielleicht dann bidirektional ist, und kann hier auch ganz neue Möglichkeiten nutzen, meinen Speicher viel flexibler anzuwenden und zu profitieren von günstigen Strompreisen aus dem Netz, aber auch von höheren Markterlösen bei der Einspeisung ins Netz.
Okay. Wir haben jetzt schon eine gute Stunde. Wir müssen mal schauen, dass wir zum Schluss kommen. Wollen wir noch mal vielleicht kurz darüber sprechen? Du sagtest gerade, wenn man in der Direktvermarktung ist, dann ginge das mit dem Heimspeicher nutzen und dem späteren Einspeisen der Photovoltaikerzeugung. Wird denn die Direktvermarktung jetzt günstiger? Ich meine, ich habe immer gehört, dass Direktvermarktung gerade für kleinere Anlagen sich eigentlich nicht lohnt, weil die Direktvermarktungsgebühren so hoch sind.
Es ist so, dass die Direktvermarktung, also die Prozesse der Direktvermarktung zwischen einem solchen Vermarkter und dem Messstellenbetreiber und dem Netzbetreiber bisher eigentlich darauf nicht ausgelegt sind, kleine Anlagen zu vermarkten. Da werden jetzt auch im Gesetz tatsächlich erste Verbesserungen gemacht. Also das ist ein Thema, was eine hohe Priorität hat, auch im Bundeswirtschaftsministerium und bei der Bundesnetzagentur, die Direktvermarktung auch kleiner Anlagen massengeschäftstauglich zu machen. Das ist da das richtige Stichwort. Also wir brauchen massengeschäftstaugliche Prozesse. Bisher ist es im Grunde so, dass Direktvermarkter auch von großen Anlagen, dass das ein recht, wie soll ich sagen, ich sage es jetzt mal mit dem Bild, ein recht händischer Prozess ist, wie diese Vermarktung stattfindet. Da wird also noch sehr viel Handarbeit im Austausch von Daten zwischen Direktvermarktern und Netzbetreibern und so weiter betrieben. Und so kann man natürlich kleine PV-Anlagen nicht ansatzweise vermarkten. Weder technisch noch wirtschaftlich ist es sinnvoll. Wir leben aber eigentlich ja im Zeitalter der Digitalisierung. Und wenn man diese Prozesse digitalisiert und dann eben nicht eine 10-kW-Anlage vermarktet, sondern wenn man kleine Anlagen zusammenbündelt zu einem quasi virtuellen Kraftwerk, man nennt es dann im Stromhandel ein Bilanzkreis, ja, also eben ein Kreis von Akteuren, ein Kreis von Assets, die gemeinsam vermarktet werden, sowohl was die Strombelieferung wie auch die Stromeinspeisung oder Vermarktung betrifft, also das ist dann ein zweiseitiger Prozess, dann tun sich plötzlich ganz andere Möglichkeiten auf. Und da haben wir in Deutschland ein paar Akteure, die sowas versuchen, die sowas auch schon betreiben als Dienstleister für Firmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja Unternehmen, die bereits Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher bündeln zu solchen Vermarktungsaggregierungen. Und die machen im Grunde jetzt schon das, was in Zukunft wahrscheinlich auch irgendwann der Standard sein wird, nämlich dann, wenn diese Prozesse alle funktionieren. Also man muss eigentlich diesen Unternehmen wirklich ein großes Lob aussprechen, dass sie mit den schlechten Möglichkeiten, die es heute gibt, das schon versuchen und auch mit viel Geldeinsatz das versuchen und tun, umzusetzen, was eigentlich in Zukunft wirklich ein schlüssiges System dann auch ergeben wird. Und das sind so die Vorreiter, die eben jetzt auch die Erfahrung sammeln, was alles nicht geht. Und mit diesen Erfahrungen, was alles nicht geht, diskutieren wir mit dem Gesetzgeber und mit den Institutionen, BMWK, BNetzA, wo muss man überall jetzt da Verbesserungen machen und vor allem müssen wir einfach die Netzbetreiber dazu bringen, dass sie noch schneller ihre Prozesse standardisieren, vereinfachen und digitalisieren und dann wird es alles viel besser funktionieren, dann wird es auch kostengünstiger und skalierbar werden.
Sagst du noch die Einschränkung, die wir noch berücksichtigen müssen bei der Gültigkeit des neuen Gesetzes?
Ach so, genau, diese Pauschaloption bzw. die Flexibilisierung von Speichern, das sind ja zwei Optionen, die es gibt. Das eine ist die Abgrenzungsoption, das andere ist die Pauschaloption. Abgrenzungsoption heißt einfach, ich brauche ein Messkonzept, das lohnt sich erst bei größeren Speichern. Und die Pauschaloption, die kann man anwenden bei PV-Anlagen bis 30 kW. Die macht, sagt einfach pauschal, ich kann eine bestimmte Menge zwischenspeichern und dann ins Netz einspeisen und bekomme dann die Förderung, obwohl ich Graustrom mit Solarstrom mische und nicht mehr genau weiß, welche Kilowattstunde ist jetzt eigentlich förderfähig oder nicht. Das ist eine radikale Vereinfachung. Diese gesetzliche Regelung steht unter dem Vorbehalt, dass es da eine EU-Beihilfegenehmigung braucht. Und es muss noch eine Festlegung getroffen werden der Bundesnetzagentur, wobei das Letztere keine große Hürde sein sollte, weil die BNetzA bereits angekündigt hat, dass sie das sehr schnell liefern wollen, weil sie auch den Wunsch haben, dass die Regelung sehr schnell in der Praxis funktioniert. Die Regelung ist ja von ihnen auch vorgeschlagen worden, also ist naheliegend, dass wir da nicht so lange warten müssen. Das mit der EU-Beihilfegenehmigung ist ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor, weil wir ja gerade auch noch auf die Beihilfegenehmigung warten für das Solarpaket. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass wenn diese Beihilfe jetzt für das Solarpaket aus dem letzten Jahr vorliegt, also diese zusätzliche kleine Beihilfegenehmigung für dieses Gesetz dann auch schnell kommen wird.
Ja, rechnest du damit, dass wir die Beihilfegenehmigung für das Solarpaket 1 jetzt sehen in Kürze?
Es ist eine Blackbox. Also die EU-Kommission ist leider eine Blackbox. Es hakt wohl so ein bisschen eben daran, dass die Kommission auch gewechselt hat und da neue Personen an der Spitze stehen in den relevanten Positionen. Aber wir hoffen und wir drängen auch überall dort, wo wir die Möglichkeit haben, bei der Bundesregierung und bei der EU darauf, dass es jetzt wirklich bald kommt. Und es leider kann niemand dazu wirklich was Konkretes sagen, weil es ist einfach, das entscheiden die einfach, wie sie das möchten.
Aber bis auf diese Speicherfragen kann der Rest des Gesetzes sozusagen ohne solche zusätzlichen Genehmigungen.
Richtig, genau. Glücklicherweise jetzt bei diesem Gesetzespaket sind wir da außer bei dieser Regelung nicht von der Beihilfegenehmigung abhängig.
Okay, Sandra, du hast ja immer viel zu tun mit Großflächen. Investoren, die auch so PPAs abschließen. Glaubst du, dass dieses neue Gesetzespaket wirklich, also falls es gelingt, sozusagen die negativen Stunden zu reduzieren, dass da auch auf diesem Markt sich dann was verbessert für Investoren?
Für Betreiber, die ihre Anlagen außerhalb des EEGs eben betreiben wollen, die sind ja auf einen höheren Marktwert angewiesen, weil der ist ja auch ein wesentlicher Teil der Berechnung, was man für einen PPA erlösen kann. Und gerade wenn dann eben auch in die Spitzenzeiten der Erzeugung von Photovoltaikanlagen so viele negative Preise auftreten, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Erlöse für die PPA-Betreiber. Auch wenn man dann Festpreis vereinbart zwischen Abnehmer und Erzeuger, ist es trotzdem immer noch so, dass ja der Abnehmer auch sagen kann, okay, nee, dann gehe ich an den Strommarkt, da sind ja die Preise für mich viel günstiger und deswegen bin ich bereit, dir nur weniger zu zahlen. Also wenn man dieses Phänomen in den Griff kriegt und dass man eben wieder deutlich weniger negative Preisstunden sieht, dann wird das auf jeden Fall auch vorteilhaft für den PPA-Markt sein, da bin ich ziemlich überzeugt.
Dann würde ich einfach sagen, wir kommen zum Schluss. Und ich würde einfach alle Leser auffordern, weiterführende Informationen noch bei uns nachzulesen, die jetzt über das Gesetzespaket demnächst bei uns veröffentlicht werden. Da stehen auch interessante Dinge drin, zum Beispiel über die Überbauung von Netzanschlüssen, ja, also die Co-Location von Batteriespeichern und Großanlagen. Und wie gesagt, Sandra Enkhardt auf unserer Webseite hält sie auf dem Laufenden. Und man kann sicherlich auch bei dir, Thomas, beim BSW nachfragen, wenn man da noch konkrete Details wissen möchte, oder?
Genau, wir haben dazu ein sehr umfangreiches, quasi Merkblatt in Online-Form veröffentlicht. Ein Auszug davon findet man auf unserer öffentlich zugänglichen Internetseite. Es gibt im Mitgliederbereich dann nochmal weiteres, sehr ausführlicheres dazu. Und wir haben auch unsere Mitglieder schon im Laufe des Gesetzgebungsprozesses immer sehr zeitnah und sehr detailliert informiert über die Regelungen, die da kommen. Es ist uns auch immer sehr wichtig, also es ist ja Basisgeschäft, dass wir bei all diesen Prozessen von den ersten Entwürfen der Gesetze bis zum Beschluss am Ende immer alles mit unseren Fachgruppen im Verband und mit den Mitgliedern austauschen. Also da ist wirklich schon ganz viel Praxis-Know-how auch aus der Branche eingeflossen. Und jetzt geht es natürlich im nächsten Schritt drum, das Gesetz ist erstmal Theorie. Wie lässt sich das in der Praxis anwenden? Also diese Regelungen, die enthalten wirklich ganz viel Möglichkeiten, jetzt ein sehr innovatives, digitalisiertes Stromsystem mit erneuerbaren Energien zu bauen. Die sollten wir jetzt wirklich aktiv nutzen. Ich kann da alle Unternehmen in der Branche nur dazu einladen, sich daran zu beteiligen, sich gerne auch bei uns aktiv einzubringen. Und dann helfen wir auch mit Rat und Tat dabei, wie man die Regeln richtig und auch nutzbringend für alle Beteiligten umsetzt.
Genau, und ich kann vielleicht schon mal kleine Vorausschau in dem nächsten Heft, in unserem nächsten Magazin, wird es wahrscheinlich noch einen Frage- und Antwortenartikel zum Thema Zählertausch geben. Das wäre dann vielleicht auch ganz interessant. Wo kriegt man schnell ein intelligentes Messsystem her? Wie funktioniert das mit der Steuerbox? Und wie kriegt man das vielleicht auch preisgünstig in sein Haus? Das war der Podcast für heute mit Sandra Enkhardt, Nachrichtenchefin bei PV Magazine, und Thomas Seltmann, Referent beim Bundesverband Solarwirtschaft. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, liebe Hörer, noch unser aktuelles Magazin schauen. Das ist am 10. Februar erschienen. Und falls Sie es noch nicht bestellt haben, mit unserem Rabattcode PODCAST10 erhalten Sie 10% Rabatt auf das Einzelheft oder das Abonnement. Darin haben wir dieses Mal einen Schwerpunkt zu Groß- und Gewerbespeichern, die ja, wie gesagt, von diesen großen Preisspreads am Strommarkt profitieren. Sandra hat auch bei den Netzbetreibern angefragt und berichtet über eine Flut von Netzanschlussanfragen und auch darüber, welche Aussichten diese Projekte vielleicht haben. Ich habe unsere Marktübersicht aktualisiert. Darin sind nun 75 Anbieter von Batteriespeichern, Wechselrichtern und Dienstleistungen gelistet. Und im Magazin können Sie auch lesen, welche neuen Trends und Geschäftsmodelle es gibt. Und wenn Sie einfach nur durch die Angebote stöbern möchten, dann können Sie das auch kostenfrei in unserer Online-Datenbank tun unter www.pv-magazin.de/große-batteriespeicher. Weitere Themen im Heft sind die Batterievermarktung und Baukostenzuschüsse, und im zweiten Schwerpunkt betrachten wir Heimspeicher-Energiemanagementsysteme. Falls Sie noch Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@pv-magazin.com. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, liken, weiterempfehlen und bei der nächsten Ausgabe wieder einschalten. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.